Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Wenn Töne Farben haben, Wochentage Form oder Geräusch einen Geschmack, dann ist Synästhesie am Werk. Es gibt Menschen, die ein Hirn haben, die mehrere von unseren Sinnen miteinander anregen können. Plötzlich wird ein Buchstabe rot, Töne schmecken nach Rahm und die 7 Wochentage verteilen sich auf einem Oval, sind spitzig oder schmecken nach Zitrone. Für viele Menschen ist das einfach normal, für andere ein Phänomen. Und viele, ganz viele wissen noch gar nicht, dass sie die Fähigkeit von der Wahrnehmung haben, wissen gar nicht, dass sie sogenannte Synästhetiker sind. Bekannt ist das Phänomen schon lange. Richtig erforscht wird es erst, seit man mit moderner Technik die Abläufe im Hirn nachverfolgen kann. Wenn Töne nach Vollrahm schmecken, Synästhesie das Leben mit verknüpften Sinnen. Das ist eine Wiederholung von einer Sendung, von einer Doppelpunkt-Sendung von der Christine Schultes.
Wir hören hier jetzt Froschgequäke und das ist so eine gelbliche Ratterspur, die von oben runter geht. Und je nach Tonhöhe ein bisschen brüner oder ein bisschen mehr orange. Da hört man jetzt Unken und bei mir sind das so wie Flecken, die so aus dem Nichts auftauchen, in verschiedenen Farben und Grössen, die die Kreise annehmen.
Wenn ich da eine Zitrone nehme und anleite und mir ein bisschen auf die Hand tröpfle, dann ist das zackig und hat eigentlich mehrere Farben. Weiß, schwarz und grün.
Ich probiere jetzt hier meine neue Tiara. Das schmeckt für mich sehr gel, sehr luftig, mit einem Hauch von roten Pünktchen drauf. Die Oberfläche ist sehr glatt und rundlich.
Also wir hören jetzt hier Wolfsgeheul und für mich erscheint das wie so farbige Nebel, die von der Seite in mein Bild hineinkommen und so wellig durchlaufen. Und eigentlich hat hier jeder Wolf eine unterschiedliche Farbe und je nach Tonhöhe ändert sich das auch. Aber ein Wolf hat immer eine Farblinie und man kann sich das ähnlich vorstellen wie vielleicht so Nordlichter oder so, wie ich jetzt das wahrnehme.
A. Schwarz. E. Weiß. I. Rot. U. Grün. O. Blau. Mir ward der tiefste Sinn von eurem Klang geoffenbart. A. Schwarzer Fliegenschwarm um Aasgestank. A. Schatten, der auf Strand und Hafen sank. E. Helle Zelte. Dämpfe, Nebelquellen, E, blendende Gletscher, wehender Gräse Wellen.
Der französische Dichter Arthur Rimbaud soll ein Synästhetiker gewesen sein. Von ihm stammt das Gedicht. Auch der Kunstkritiker und Dichter Charles Baudelaire, der russische Maler Wassily Kandinsky, sein Landsmann und Schriftsteller Wladimir Nabokov oder der US-amerikanische Physiknobelpreisträger Richard Feynman sollen synästhetische Fähigkeiten gehabt haben. Ob es wirklich so ist, weiss man nicht. Die Forschung ist zu jung. Synästhesie. Was ist Synästhesie? Das Wort Synästhesie ist eine Verschmelzung von 2 griechischen Wörtern, nämlich von Ästhesis für Wahrnehmen oder Empfinden und Syn für Zusammen oder Einheit. Es bedeutet also das Erleben von 2 oder mehr Sinneseindrücken, die miteinander passieren, einander auslösen. Also zum Beispiel etwas sehen und darum etwas schmecken oder etwas hören und darum einen Geschmack im Mund haben. Der Luzi Enke ist Neuropsychologe an der Universität Zürich. Er erforscht seit Jahren die Wirkung von Musik auf unser Hirn und ist so auch auf die Synästhesie gekommen. Er begleitet uns durch die ganze Sendung und erklärt uns das Phänomen rund um die Synästhesie. Aber zuerst, wie definiert er Synästhesie?
Synästhesie ist eine Doppelwahrnehmung, die wir definieren als eine Wahrnehmung, die zustande kommt aufgrund der Wahrnehmung einer induzierenden Wahrnehmung. Das muss ich mal ganz kurz erklären. Wir haben ein bestimmtes Objekt oder einen bestimmten Reiz, sagen wir mal einen Ton. Und wenn dieser Synästhet diesen Ton hört, sieht er gleichzeitig automatisch und spontan eine Farbe zum Beispiel. Das wäre das Beispiel für eine Tonfarbsynästhesie. Also der Ton ist der induzierende Reiz und die Farbe ist die nachfolgende, im Englischen concurrent perception.
Funktioniert das auch umgekehrt?
Nach unseren derzeitigen Erkenntnissen eben nicht. Das ist eine Einbahnstraße. Der induzierende Stimulus induziert eine Folgewahrnehmung und die Folgewahrnehmung wiederum kann den induzierenden Stimulus bzw. die Wahrnehmung, diese Wahrnehmung nicht hervorrufen.
Ist das immer irgendeine Wahrnehmung auf zwei Ebenen oder kann es auch eine Dreifachebene sein? Also zum Beispiel etwas hören, sehen und schmecken zum Beispiel?
Das gibt es auch, wobei, wir nennen das immer, das sind multiple Synästheten. Diese multiplen Synästheten haben zunächst dominierende Kopplungen und die anderen Kopplungen schwingen quasi so ein bisschen mit. Also das müssen Sie ungefähr so vorstellen, nehmen wir mal an, das wäre ein Ton-Farbsynästhet, der auch gleichzeitig eine Graphem, also eine Zeichen-Farbsynästhesie hätte. Der würde beim Hören eines Tones eine Farbe sehen. Wenn er gleichzeitig jetzt auf ein Blatt schauen würde, das mit Buchstaben gespickt wäre, würde er ein bisschen zeitverzögert auch eben die Buchstaben als Farben erkennen. Also das sind so quasi so ineinander übergehende Wahrnehmungslinien.
Gibt es Häufigkeiten bei den Synästheten? Also dass es vielleicht besonders häufig vorkommt, dass jemand Farben sieht beim Musik hören oder bei einem anderen Beispiel?
Also man muss bei diesen Häufigkeitsschätzungen ein wenig aufpassen, weil in der wissenschaftlichen Literatur sind natürlich nicht Hunderttausende von Synästheten beschrieben. Nach meiner Schätzung sind bislang so 500 bis 700 Synästheten beschrieben worden. Wir können allerdings feststellen, dass circa ein Drittel aller beschriebenen Synästhesien sogenannte Graphem-Farbsynästhesien sind. Also das sind Personen, die beim Sehen und Lesen eines Buchstabens Farben sehen. Die zweithäufigste Synästhesie, das sind die sogenannten Tonfarbsynästhesien, das heißt, die hören Töne und sehen dann gleichzeitig Farben. Das ist so ungefähr im Bereich von 20 bis vielleicht 25%. Und die dann anderen Synästhesien sind dann durchaus seltener. Die bewegen sich dann teilweise so in Größenordnungen von 5%. Und dann gibt es einen ganzen Haufen von Synästhesien, die sind nur ein-, zwei- oder dreimal berichtet worden.
Ist man dann eigentlich immer Synästhet oder ist das eine Wahrnehmung, die manchmal funktioniert, manchmal wie ausgeschaltet ist?
Das ist das Typische einer Synästhesie, dass sie immer da ist. Sie ist ununterdrückbar, spontan, automatisch und viele Synästheten haben sogar den Eindruck, als ob es völlig normal sei, dass man eine Synästhesie hätte. Das ist teilweise grotesk für uns. Wir suchen dann solche Leute und wenn wir dann diese Leute identifizieren, sagen uns die dann, Menschenskind, das soll was Besonderes sein, das habe ich doch immer schon. Ich dachte, das wäre normal. Komisch, dass ihr das nicht habt.
Kennen das Tiere auch?
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, Tiere haben das so vielleicht nicht. Man muss bedenken, dass die Synästhesien, über die wir hier sprechen, bis auf die Ton-Farb-Synästhesien, meistens Synästhesien sind, die sehr stark auch mit typischen Kulturleistungen zusammenhängen. Also Graphem-Farb-Synästhesie, da müssen sie eben die Buchstaben können, um die Farben zu erkennen. Wobei allerdings, ich muss natürlich ehrlicherweise sagen, bei Tieren ist das auch schwer zu untersuchen. Wie wollen Sie das bei Tieren untersuchen? Im Moment könnten wir uns vielleicht moderne Methoden aus der Neurophysiologie kommen vorstellen, aber im Grunde genommen ist es ja auch ein Thema, was für Tiere nicht so interessant ist.
Ist Synästhesie angeboren?
Das wird auch diskutiert. Es gibt einige Hinweise darauf, dass ein Teil zumindest der synästhetischen Fähigkeiten genetisch determiniert ist, also angeboren ist, aber mit Sicherheit nicht in einem perfekten Erbgang. Also wir vermuten, dass ein genetischer Anteil dabei ist. Allerdings werden wir auch zunehmend gewahr, dass die Synästhesie sehr stark auch mit Erfahrungen verbunden ist. Der Fall der Flötistin, die wir ja entdeckt haben, ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Diese Flötistin hat im Übrigen neben der klassischen Tonfarbsynästhesie auch eine Tonintervallfarbsynästhesie. Das heißt, wenn die eine Sekunde hört, hat sie Farbwahrnehmung, aber sie hat auch Geschmackswahrnehmung beispielsweise. Sie schmeckt süß oder bei einer Quinte sauer, bei einer Quarte bitter und dergleichen. Das heißt, Tonintervalle sind ja kulturelle Leistungen. Die sind ja nicht genetisch determiniert. Wir haben uns das im Grunde genommen ausgedacht. Man könnte sogar sagen, danke Herr Beethoven, dass Sie uns das wohltemperierte Klavier hier geschenkt haben. Und das ist ein Hinweis darauf, dass Synästhesien auch durch Erfahrung erschaffen werden. Ein anderes Beispiel ist, das haben wir ja auch herausgefunden, dass bei den Graphem- oder Tonfarbsynästheten natürlich die concurrent perceptions, also die folgenden Wahrnehmungen, sehr idiosynkratisch, ein schweres Wort, ich werde das mal ganz kurz erklären, die sind individuell sehr unterschiedlich. Also die Synästheten haben ganz unterschiedliche Farbempfindungen im Durchschnitt. Der eine sieht bei einem A ein Blau, der andere Synästhet ein Gelb, der dritte Synästhet ein Lila und so weiter. Das nennen wir Idiosynkrasie, tolles Wort eigentlich, aber beschreibt sehr schön, um was es geht. Aber jetzt kommt das Spannende. Trotz der Tatsache, dass die nachfolgenden Wahrnehmungen sehr individuell sind, gibt es auch noch etwas da drin, was mit dem Lernen zusammenhängt. Also die Worte, die Buchstaben, die sehr häufig vorkommen, sind typischerweise so mit eher farbigen Aspekten gekoppelt, während die seltener vorkommenden eher etwas dunklere Grautöne und so weiter evozieren. Da sehen Sie also, dass also etwas wie Erfahrung mit verwoben ist.
Ich erinnere mich, dass ich als relativ kleines Kind, etwa mit 7 oder 8 Jahren, aus der Schule nach Hause kam und meiner Mutter sagte, der Name unseres Lehrers, Herr Braun, sei komisch, denn der Name sei grün. Meine Mutter schien deswegen ziemlich besorgt zu sein und antwortete mir in einer Weise, die mich davon überzeugte, dass es besser sei, nie wieder eine solche Bemerkung zu machen.
Synästhesieforschung galt lange als romantische Neurologie, das hört man immer wieder. Seit wann weiß man überhaupt davon?
Also die Synästhesie ist eigentlich durch den russischen Neuropsychologen Luria zum ersten Mal hoffähig geworden sozusagen. Der hat ja in seinen 2 berühmten Neuropsychologie-Lehrbüchern Synästheten beschrieben. Sie wurden damals eher so ein bisschen als kuriose Variante des menschlichen Daseins betrachtet. Das war so in den 50er Jahren. Interessanterweise hat er auch damals schon Synästheten beschrieben, die Geschmackswahrnehmungen hatten, aber nicht so, wie wir das damals beschrieben haben. Ich glaube, die Synästhesie ist deswegen wieder so ein bisschen modern geworden, weil durch die modernen Methoden der Bildgebung, wo wir eben die Möglichkeiten haben, das Hirn quasi anatomisch besser zu analysieren und vor allen Dingen auch die Physiologie des Gehirns besser zu messen, wir Synästheten jetzt besser zu verstehen lernen. Wir sehen zum Beispiel, dass Synästheten aufgrund einer ganz bestimmten neuroanatomischen Verschaltung zu Synästheten geworden sind. Und wir lernen daraus, dass selbst diese merkwürdige Wahrnehmung eine neuroanatomische bzw. neurophysiologische Grundlage hat. Und daraus können wir dann ableiten beispielsweise, wie bei uns Wahrnehmungen funktionieren. Nämlich durch anatomische Kopplungen. Wir nennen das Hyperbindung, Hyperbinding.
Kann man da sagen, wo diese Synästhetik passiert?
In gewisser Weise schon. Im Grunde genommen sind erstmal anatomisch und physiologisch alle jene Hirngebiete auffällig, die an der Generierung der Synästhesie beteiligt sind. Beispiel: Ein Tonfarbsynästhet, der einen Ton hört und eine Farbe sieht, bei dem werden Sie feststellen, dass in dem Moment, wo der den Ton hört, gleichzeitig das akustische Hirngebiet, also der Hörkortex, aktiv ist und das sogenannte Farbareal. Und diese beiden Gebiete liegen relativ weit auseinander, sind ungefähr so 10 bis 14 Zentimeter. Und wir wissen, dass ungefähr 100 Millisekunden nach der Präsentation der Töne beide Hirngebiete simultan aktiv sind. Das haben wir herausgefunden. Das heißt, diese beiden Hirngebiete schwingen quasi in einem gemeinsamen Rhythmus und erzeugen eine Doppelwahrnehmung.
Ist Synästhesie für die Betreffenden eine Belastung oder eine Bereicherung oder ist das gemischt?
Wir sehen beides. Wir sehen also Fälle von Synästheten, die eben der Meinung sind, das ist eine völlig normale Variante des menschlichen Daseins und die sie auch nutzen, um bestimmte Aufgaben zu lösen. Manch ein Synästhet, wenn er Musiker zum Beispiel ist, ist recht froh, dass er eine solche Wahrnehmung hat, weil wenn er im Falle einer Tonfarbsynästhesie bei bestimmten Tönen Farben sieht, erleichtert ihm das bei der Identifikation, Wahrnehmung und beim Speichern und Lernen von Tönen beispielsweise. Oder Grapheme-Farbsynästheten können Wörter schneller lernen, ist auch belegt worden. Das heißt, wenn die Vokabeln lernen, sind die immer ein bisschen besser als die, die keine Synästhesie haben.
Also Synästheten haben eine bessere Gedächtnisleistung?
Das ist das, was wir derzeit neu lernen. Das ist eine sehr spannende Angelegenheit. Allerdings muss ich auch sagen, es gibt sehr, sehr viele Synästheten, die also verwirrt sind. Und zwar ziemlich verwirrt und auch sehr häufig bei Psychiatern landen, weil sie die Sorge haben, dass eine Halluzination irgendwie sich anbahnen würde und dergleichen. Viele Synästheten behalten das quasi für sich, weil sie denken, oh Gott, hoffentlich erfährt das keiner und merkt, dass ich so krank bin. Andere gehen zu Psychiatern und so weiter. Oder andere denken auch, sie hätten einen neurologischen Schaden. Also die subjektiven Empfindungen schwanken zwischen Verunsicherung, Krankheitsgefühle bis hin zu völliger selbstbewusster Durchlebung sozusagen der Synästhesie.
Was haben Sie bisher erforscht und was ist Ihre aktuelle Forschung?
Also wir haben natürlich ausgehend von der Charakterisierung ungewöhnlicher Synästhesien, wie zum Beispiel dieser Tonintervall-Geschmackssynästhesie, haben wir im nächsten Schritt physiologische Untersuchungen gemacht, indem wir herausgearbeitet haben, wie sind die zeitlichen Verläufe im Gehirn bei der Synästhesie-Wahrnehmung. Und wir haben zum Beispiel festgestellt, was ich ziemlich bemerkenswert finde, dass zum Beispiel bei Tonfarbsynästheten die nachfolgende, in Anführungsstrichen, Farbsynästhesie gleichzeitig mit der Tonwahrnehmung stattfindet. Das heißt, die Hirngebiete, die für die jeweiligen Wahrnehmungen verantwortlich sind, auf der einen Seite der Hörkortex, auf der anderen Seite das Farbareal, sind gleichzeitig 100 Millisekunden nach der Präsentation des Tones aktiv. Das halte ich für eine ziemlich bemerkenswerte Erkenntnis, weil sie nämlich zeigt, erstens, dass die Synästhesie unheimlich schnell stattfindet, 100 Millisekunden nach der Präsentation des Tones, und dass zwei Hirngebiete, die ziemlich weit auseinander liegen, nämlich ca. 12 bis 15 Zentimeter, simultan aktiv sind. Das bedeutet nämlich, dass da keine sequentielle, aufeinanderfolgende Aktivierungskette ist. Wir haben früher gedacht, erst ist das Hörareal aktiv und induziert dann Aktivitäten später in einem anderen Hirngebiet. Dann müsste aber eine Verzögerung stattfinden, vom Hörkortex zum Farbareal. Die ist nicht da. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Sache, die uns natürlich interessiert, ist die Neuroanatomie. Wir gucken uns an, wie die Kabelsysteme, die diese Hirngebiete miteinander verbinden, wie die anatomisch ausgebildet sind. Dazu machen wir kernspintomografische Untersuchungen von Synästheten und haben diesbezüglich auch eine ganze Menge bereits herausgefunden. Im Grunde genommen können wir feststellen, dass bei den Synästheten die Hirngebiete, die an der Entstehung der Synästhesie beteiligt sind, besser miteinander verkabelt sind. Man kann das vielleicht so ausdrücken, die Autobahnen zwischen diesen Hirngebieten sind einfach größer und so weiter, erlauben schnelleres Fahren und dergleichen. Und den zweiten Befund, den wir festgestellt haben, ist, dass die Hirngebiete, die an der Generierung der Synästhesie beteiligt sind, dass die auch in sich schon anders aufgebaut sind. Das heißt, die Architektur dieser Hirngebiete ist anders. Die Zusammensetzung der Nervenzellen ist zum Beispiel viel dichter. Das Volumen der grauen Substanz, so nennen wir das, also des Hirngewebes, der für die Verarbeitung von Informationen wichtig ist. Das ist eben dichter bei Synästheten, genau in diesen Gebieten, die Synästhesie herstellen.
Der Neuropsychologe Lucienke hat schon verschiedene Studien mit Synästhetikern gemacht. Er hat für seine Studie Menschen gesucht, die ganz unterschiedliche Formen von Synästhesie kennen. Es gibt häufige und es gibt seltenere Formen von Synästhesie. Besonders bekannt ist der Fall von einem Mann von England, der bei Namen einen Geschmack im Maul hat. Beim Namen Steve zum Beispiel der Geschmack von nassen Windeln. Andere sehen bei einem Orgasmus Farben. Wieder andere haben, wenn sie einem Paar bei einer Umarmung zuschauen, das Gefühl, sie werden selber umarmt. Besonders selten sei, wenn ein Mensch bei Tönen oder Tonintervall Geschmack empfinde, sagt Lucienke. Der Lucienke hat in der Flötistin Elisabeth Sulzer, die er in dieser Sendung schon einmal erwähnt hat, so einen seltenen Fall gefunden. Und er hat sie für seine Forschungen auch genau wissenschaftlich untersucht. Die 30-jährige Elisabeth Sulzer erzählt jetzt, wie sie ihre Synästhesie entdeckt hat und wie sie heute damit lebt.
Ja, ich war 16 und noch zu Chur an die Kante gegangen. Ja, und dann bin ich mal am Abend in den Ausgang mit einer Freundin. Ja, und es hat dann angefangen zu regnen. Es war so ein warmer Sommerabend gewesen, und wir sind dann so unter einem Velounterstand unter ihr gesessen und haben geschwätzt. Ja, und dann habe ich so im Regen zugelassen und habe versucht herauszufinden, auf welchem Ton dass es regnet. Auf einmal habe ich gehört, dass es vom G regnet. Und eigentlich im gleichen Moment habe ich gesehen, dass es blau ist. Und zuerst habe ich gedacht, ja, das ist ja klar, also mein Wasser ist ja blau. Und der Regen ist ja Wasser und darum ist es blau. Und dann habe ich gemerkt, nein, das ist etwas anderes. Ja, im Kopf bin ich dann die ganze Tonleiter durchgegangen und habe gemerkt, dass wirklich jeder Ton einfach seine spezielle Farbe hat. Also ich habe gemerkt, C ist rot, F grün, B goldig. Ich habe dort überhaupt noch nichts gewusst über Synästhesie. Und ich habe dann das meiner Kollegin erzählt und ja, sie hat sich dann noch überhaupt nichts darunter vorstellen können. Ja, es war ein rechter Schock gewesen. Also ja, in dem Moment habe ich gemerkt, es gibt kein Zurück. Also es gibt nur ein Vorher und ein Nachher. Und es ist mir dann auf einmal so bewusst gewesen, einfach, dass alle Töne und alle Geräusche, dass das eine Farbe und eine Form hat. Ja, habe erkannt, habe ich meinen Physiklehrer gefragt, ob es irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen Tönen und Farben. Ich bin in die Bibliothek gegangen und habe Literatur gesucht. Habe aber nichts gefunden und habe auch wirklich viele Musiker gefragt, ob sie das auch haben. Und eigentlich konnte mir dort niemand weiterhelfen. Und eben, das war ein bisschen eine Verunsicherung, weil ich nicht wusste, irgendwie, ja, was ist mit mir passiert. Und
bei dem Regen haben Sie ja bewusst zugelassen. Haben Sie dann die Farben zu den Tönen auch gehört, wenn Sie nicht bewusst angelassen haben?
Ja, von dem Moment weg schon. Also von dem Moment war es mir bewusst gewesen, aber nachher habe ich gemerkt, dass immer. Also das ist wie ein Zwang. Also die Farben sind einfach immer da. Also ich bin dann auch bewusst zum Teil an Konzerte gegangen, um zu schauen, ob die Farben noch da sind. Aber eben, ich habe schon gemerkt, also das geht nicht mehr ohne. Und die sind auch vorher da gewesen, einfach, es ist mir überhaupt nicht bewusst gewesen und vor allem nicht bewusst, dass andere Leute die Farben nicht haben. Und das ist dann der grosse Unterschied gewesen.
Was haben Sie sonst noch für Synästhesie-Erfahrung? Jetzt haben wir mal gehört, Töne oder Geräusche, eben wie der Regen, die können, oder nein, die lösen die Farben aus. Was kennen Sie sonst noch?
Also ich habe neben dieser Ton-Farb-Synästhesie habe ich noch einen Geschmack-Intervall-Synästhesie. Das bedeutet einfach, dass ich den Abstand zwischen zwei Tönen innerhalb von einer Oktave schmecke. Also da kommt dann so wie ein Geschmack auf die Zunge. Also es braucht einfach zwei Töne in einem bestimmten Abstand. Das ist ein Intervall. Zum Beispiel eine kleine Sekunde, das ist sauer, oder eine grosse Sekunde ist bitter. Dann eine kleine Terz ist salzig und eine Sechste ist zum Beispiel rahmig. Eine Septime, eine kleine, ist dann wieder bitter und eine grosse sauer. Aber eben, es braucht einfach immer zwei Töne gleichzeitig, dass ich etwas schmecke.
Und ist das jetzt bei klassischer Musik oder ist das überall? Also in einem Handorgelkonzert wird es dann vielleicht auch sauer in Ihrem Maul?
Ja, das spielt eigentlich keine Rolle, was für Musik das ist. Also es braucht wirklich einfach immer zwei Töne in einem Abstand, wo gleichzeitig gespielt werden und egal welches Instrument. Oft bei klassischer Musik hat es natürlich viel mehr Töne und zudem auch viel mehr Intervall. Also am besten geht es natürlich, wenn einfach zwei Töne miteinander gespielt werden und vielleicht über 3 Sekunden. Und also das ist einfach oft, zum Beispiel bei zeitgenössischer, klassischer Musik ist das so. Und dort ist dann auch oft ein schlechter Geschmack.
Auch wenn es gute Musik ist?
Ja, eben, ich kann das dann gar nicht so objektiv anschauen. Also wenn es schlecht schmeckt für mich, dann ist es einfach nicht gut.
Aber alle gute Musik dann?
Ich kann das dann wie nicht voneinander trennen. Das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil. Also ich komme nicht in die Lage, um wirklich zu sagen, ob eben so eine zeitgenössische Musik wirklich gut ist oder nicht gut. Wenn einfach das subjektive Empfinden dann bei mir irgendwie so ein negatives Gefühl ist.
Was ist denn ein schlechter Geschmack? Also Sie haben jetzt vorher gesagt, rahmig oder süß.
Ja, Rahm und Zuckergeschmack, das wäre sehr gut. Also das ist immer bei Sechsten und bei der grossen Terz. Aber ein schlechter Geschmack ist zum Beispiel, ja, also wenn man sich vorstellt, dass man zum Beispiel 5 Sekunden, dass es dann sauer schmeckt, nachher geht es zu bitter und am Schluss ist es noch salzig und vielleicht gerade wieder sauer, ja, dann ist das einfach so ein Durcheinander. Und eben sauer ist ja vielleicht auch nicht gerade ein angenehmes Gefühl, wenn man irgendwie Zitronen isst. Ich warte dann, bis es fertig ist.
Also ich stelle mir das vor, wie wenn ich würde irgendwie eine Rüeblisuppe essen und gerade hinten würde irgendwie einen Löffel voll Himbeerglasse nachher shoppen.
Ja, man kann es sicher damit vergleichen, also wenn man ein Durcheinander isst.
Beschreiben Sie eigentlich die Geschmäcker wirklich nur gerade mit den Wörtern, die wir auch kennen? Also salzig, bitter, süß, sauer, oder kennen Sie da noch andere Ausformungen, wo es vielleicht gar keine Beschreibung dafür gibt? Etwas zwischendurch, etwas Neues?
Nein, es sind eigentlich nur, es gibt ja auch nicht endlos viel Intervall innerhalb von einer Oktave. Und die haben eigentlich alle einen Geschmack, außer Quarte und Quinte. Also Quinte schmeckt wie Wasser und Quarte schmeckt nicht. Also dort habe ich eine andere Empfindung.
Was denn?
Ja, das ist so wie ein Geräusch vom Rasenmäher. Einfach so wie eine Zickzacklinie. Das ist komisch. Immer wenn ich eine Quarte höre, dann kommt das.
Und Wasser ist geschmacklos?
Ja. Aber es kann je nachdem weniger salzig oder salziger sein.
Also die Intensität ist unterschiedlich.
Genau.
Und von was hängt das ab?
Das hängt davon ab, wie klein zum Beispiel eine grosse Terz ist oder wie gross. Also wenn sie rein ist, schmeckt es einfach normal süß. Ich kann eine Verstimmung vom Instrument wahrnehmen, ob es jetzt versalzen schmeckt oder ein bisschen zu sauer oder zu wenig bitter. Ich höre eigentlich dann alles auf diese Art.
Also Sie hören falsche Töne und sie schmecken falsche Töne auch.
Genau.
Wenn Sie in einem Konzert sitzen, dann haben Sie also Geschmäcker im Maul und sehen aber auch noch Farben. Also das sind in dem Fall ganze Haufen Ebenen.
Ja, am Konzert sind es eigentlich die zwei Sachen, die ich wahrnehme. Und eigentlich sind es dann mehr die Farben, weil oft sind so viele Instrumente, dass für den Geschmack, also für den Geschmack braucht es immer etwa 3 Sekunden, aber also die Farben sind dann schon sehr intensiv. Also ich sehe dann wirklich immer so wie eine innere Leinwand und dort drauf werden dann einfach alle die Farben drauf gemalt.
Und wie stellt sich die Farben dar? Sind das irgendwie so Wolken, farbige Wolken, oder sind das auch vielleicht Strich, Dreieckli, Viereckli?
Ja, das kommt aufs Instrument drauf an. Also bei Streichinstrumenten sehe ich immer so Linien und meistens sind die Linien nicht so klar ausgeschnitten, sondern wie am Rand ein bisschen ausgefranzelt. Aber bei Trompeten sind es eher so ovale Kreise und wirklich ganz klar ausgeschnitten. Bei Klavier auch. Und dann kommt es natürlich darauf an, also wenn ein Instrument einen langen Ton spielt, dann sehe ich auch eine lange Linie. Und wenn das ein kurzer Ton ist oder auch Zupfinstrumente, sind wirklich so kleine Kügel. Und die fliegen dann einfach so wie über die Leinwand.
Und wie ist es bei synthetischer Musik, also irgendwie so Techno, wo man quasi vielleicht nicht gerade ganz klar eine Gitarre oder ein Klavier rausgehört?
Ja, also Technomusik ist meistens nicht schön zum Schauen. Also das hat ja dann auch oft auch irgendwie viel Bass. Und Bass, also wenn ich den Grundton nicht höre, dann sind es einfach so schwarze Klötze unten und die nehmen auch viel Raum ein. Und auch wenn es dann vielleicht oben noch Melodie hat, also das ist einfach so ein dünner Faden, der einfach so drüber fliegt.
Sie sind ja selber Musikerin. Hilft Ihnen jetzt das, die Fähigkeiten beim Musik machen?
Ja, ich denke, ich habe eigentlich einen Vorteil mit der Synästhesie, also vor allem zum Üben. Also ich arbeite eigentlich viel so, dass ich zuerst einfach eine Partitur anschaue und dann höre ich eigentlich Musik schon und dann entsteht auch schon ein bisschen wie so das Bild. Also ich sehe dann die Tonart, dann ist es vielleicht hellblau und wenn ich dann ein Stück spiele, 2-3 Mal, dann kommen so wie Details dazu, also die Flötenstimme und vielleicht auch die anderen Instrumente. Und je besser dass ich das Stück kenne, kommen dann einfach alle diese Details rein. Und am Schluss habe ich wirklich ganz ein klares Bild und ich orientiere mich dann eigentlich an dem beim Konzert. Das ist eigentlich die sichere Variante, als wenn ich Noten habe für mich.
Aber Sie schauen noch auf die Noten?
Ich schaue überhaupt nicht auf die Noten bei Konzerten. Also ich weiss dann wie, ja, der erste Teil ist vielleicht von hellblau an und dann weiss ich, Achtung, dort wo es gelb wird, muss ich dann aufpassen, weil ich violett muss spielen. Es ist dann mehr so eine Übersetzung eigentlich für mich. Das Stück ist ziemlich blau für mich, also es ist ein G-Moll und es ist einfach wirklich so ein dunkelblauer Hintergrund dann. Und dann hört man die Flöte sehr klar, also die ist oben von dieser Leinwand und die ist eigentlich so wie ein Band, also fliegt sie eigentlich so über die Leinwand, also sie geht immer wieder rauf und runter, je nach, also wenn es hoch ist, geht es rauf und wenn es tief ist, geht das Band wieder runter. Und das Band hat viel goldig, hat aber auch rot und grün und dann aber auch eben meistens ist es auch blau, gelb noch ab und zu. Und dann setzt die Mandoline ein und das sind dann einfach so kleine Kügel und die fliegen eigentlich so von links nach rechts über die Leinwand. Und die sind eigentlich in allen Farben. Also es spielt auch ganz schnell, also das ist dann wirklich so wie ein Kaleidoskop. Geschmack, da schmecke ich ziemlich oft salzig, also man hört die Mollterz gut, aber eben zusammen mit dem Gold und Dunkelblau ist es eigentlich noch recht eine angenehme Empfindung, so alles zusammen.
Am Inselspital zu Bern wird auch an der Synästhesie geforscht. Der Allgemein- und Neuropsychologe Nicola Rothen zum Beispiel will mit seinem Team herausfinden, ob Synästhesie wirklich noch in eine Richtung funktioniert. Im Moment ist das noch die gängige Meinung. Also, wenn ein Synästhetiker bei einem A rot sieht, sieht der dann bei der Farbe rot auch so etwas wie ein A? Und er will noch etwas anderes herausfinden.
Haben Synästhetiker ein besseres Gedächtnis? Und auf der anderen Seite ist es so, dass wenn ein Synästhetiker eine Farbe sieht, dass dann eigentlich auch das Konzept vom zugehörigen Buchstab oder der zugehörigen Zahl aktiviert wird.
Haben Sie Thesen? Nehme ich an.
Ja, also ich habe zum einen die These, dass Synästhetiker eigentlich generell gesehen keinen Vorteil aus ihrer Synästhesie ziehen, dahingehend, dass sie eben ein besseres Gedächtnis haben. Wohlverstanden generell gesehen. Es gibt durchaus Einzelfälle, die dokumentiert sind, die ein besseres Gedächtnis zeigen. Und dann habe ich natürlich auch die These, dass die implizite Bidirektionalität dass die tatsächlich existiert.
Wir hören immer wieder, wenn so ein Synästhetiker sich etwas auf verschiedenen Wegen merken kann, mit Buchstaben, über Farben, dass man eben schwer vermutet, Gedächtnisleistung ist grösser. Sie gehen jetzt eher nicht davon aus. Warum nicht?
Das ist eigentlich der Hintergrund. Ja, man geht davon aus, dass es ist wie zweifach kodiert. Das heisst, es wird tiefer verarbeitet. Das heisst, es ist eigentlich die Chance müsste grösser sein, dass eine Person wieder anprüfen kann, wenn sie es halt irgendwie doppelt verarbeitet hat. Also man kann sich eine Telefonnummer merken über Farben und halt die einzelnen Zahlen, also zumindest der Synästhetiker, der halt eben Erlebnis hat für Zahlen. Warum ich nicht davon ausgehe, also ich denke, in einzelnen Fällen kann das sicher möglich sein, aber ich denke nicht, dass es dazu führt, dass Synästhetiker wirklich generell ein besseres Gedächtnis haben. Also es kann schon sein, dass dann einem Synästhetiker in Sinn kommt, okay, die Telefonnummer von dem Kollegen, die hat irgendwie blau angefangen. Aber ich denke, dass es wirklich zu einem generell besseren Gedächtnis wird führen müsste, der Synästhetiker wirklich damit arbeiten und müsste die Farben auch wie Eselsbrücke einsetzen. Also ich meine, Personen, die keine Synästhesie haben, können ja eure Eselsbrücke bilden und können eigentlich damit Gedächtnisleistung zum Teil verbessern oder einmal so weit, dass man bestimmte Sachen, wenn man nicht will vergessen, wenn man sich eine Eselsbrücke macht, dass man das dann auch nach langer Zeit noch einmal prüfen kann. Beim Synästhetiker, denke ich, läuft es genau gleich. Er müsste die Farbe als Eselsbrücke brauchen, um eigentlich einen Vorteil daraus zu ziehen.
Kann dann Synästhesie auch ein Handicap sein, weil man einfach die Eselsbrücke immer hat, auch dann, wenn man sie gar nicht will haben?
Ja, man hat eigentlich auch wiederum, es gibt eigentlich verschiedene Tests, die man gemacht hat, zum Beispiel gerade bei einem Fall, der bekannt ist, ein besseres Gedächtnis zu haben, dann hat man zum Beispiel Tabellen gezeigt mit schwarzen Zahlen drin. Also 50 schwarze Zahlen, 3 Minuten Zeit bekommen, sich die zu merken, hat das ohne Probleme geschafft. Wenn man ihm dann aber Tabellen gezeigt hat mit 50 farbigen Zahlen, und zwar nicht in den Farben, die der synästhetischen Farbe entsprechen, dann hat er eigentlich keine Chance mehr gehabt, sich die zu merken. Also das hat ihn dann draus gebracht, weil eben die Zahlen nicht mehr in den Farben waren, die eigentlich seine Farbe entsprochen hätte.
Also bei ihm hat es fast für jede Zahl 2 Farben gegeben, die er quasi als Synästhetiker gesehen hat und die Zahlen dann wirklich gehabt haben.
Genau, die waren als Synästhetiker gesehen und die Farben, die Zahlen auf dem Blatt hatten.
Eine wichtige Frage steht am Anfang von jeder Synästhesieforschung. Wie findet man als Forscher überhaupt heraus, wie ein Synästhetiker funktioniert? Der Nicola Rothen erklärt es.
Im Prinzip ist es so, dass man den Versuchspersonen farbige Quadrate zeigt. Also das heisst, ein rotes, ein grünes, ein gelbes und ein blaues. Dann gewöhnt man die Leute mal daran, dass sie halt die farbigen Quadrate sehen. Ganz lang passiert nichts. Und irgendwann kommt bei einer bestimmten Farbe ganz ein lauter Ton. Also es wäre dann so in Form von einem Schiffshorn, das für kurze Zeit, für 1 Sekunde, mit 100 Dezibel über die beiden Boxen, die sie da sehen, läuft. Die Versuchsperson erschrickt natürlich. Und eigentlich das Prinzip für klassische Konditionierung sagt, dass die Versuchsperson dann euch bei gleiche Farbe, also beim Quadrat mit der gleichen Farbe, euch dann erschreckt in Zukunft, wenn der Leuton nicht mehr kommt. Das heisst, die Personen reagieren euch dann mit einem Schreck, wenn der Leuton nicht mehr kommt.
Und was heisst das für die Synästhesie?
Da können wir eigentlich schon halbwegs zu den Ergebnissen. Wir haben in einer früheren Studie können nachweisen, dass wenn man das Paradigma mit der klassischen Konditionierung eigentlich so weit abpasst, dass man die Synästhetiker, wir lernen sie ja am Anfang eigentlich dem ganzen Alphabet, und die Zahlen von 0 bis 9 Farben zuordnen. Dass wenn man den Synästhetiker bei diesem Konditionierungsparadigma noch ein weißes Quadrat zeigt, was in der Mitte ein schwarzer Buchstab drin ist, was genau die Farbe auslöst, auf die, die man nachher konditioniert. Das heisst, was genau die Farbe auslöst, wie das Quadrat, was später von dem lauten Schiffshorn gefolgt wird, dass Synästhetiker euch dann eine Schreckreaktion zeigt beim Buchstab allein.
Weil eben die Farbe dazwischen noch erscheint. Also zuerst der Buchstabe, dann haben sie die Farbe quasi vor sich und dann kommt der Schreckmoment mit dem Schiffshorn, wo man eigentlich gar nicht hört.
Genau, also das heisst, der Buchstabe allein, wenn man da zeigt, der ist nie mit dem Schiffshorn gekoppelt worden. Aber weil halt der Buchstabe ein synästhetisches Farberlebnis auslöst, was dieser Farbe entspricht, was man darauf konditioniert hat, darum führt dann das auch zu einer Schreckreaktion bei dem Buchstabe.
Was ja spannend ist, wenn eben zum Beispiel Buchstaben oder Zahlen eine Farbe auslösen, umgekehrt ist es ja dann nicht so. Also, dass, wenn ich blau sehe, dann irgendwie irgendwo ein A erscheint. Warum ist das so?
Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil es geht eigentlich genau in den Bereich, den wir jetzt auch hier erforscht haben. Also, ein Synästhetiker berichtet eigentlich im Normalfall, dass ein Buchstabe oder dass eine Zahl ein Farbempfinden oder eine Farbwahrnehmung oder ein Farberlebnis auslöst. Wir gehen aber davon aus, dass es eigentlich auf einer impliziten Ebene, eine Ebene, die dem Synästhetiker im Normalfall nicht bewusst ist, dass euch die Farbe das Konzept vom Buchstaben oder das Konzept der Zahl aktiviert. Und das ist eigentlich auch etwas, was wir jetzt da eigentlich in diesem Labor versucht haben, nachzuweisen.
Also, dass es doch auf beide Seiten funktioniert.
Genau, dass es eigentlich in beide Richtungen funktioniert.
Ob bei einem Synästhetiker die synästhetische Fähigkeit in beide Richtungen funktioniert, also ein Buchstabe eine Farbe aber auch ein Buchstabe kann auslösen, das probiert man am Inselspital zu Bern unter anderem mit Hilfe von einer sogenannten Magnetstimulation herauszufinden. Die Versuche macht der Neurologe Thomas Niefeler vom Labor für Perzeption und Okulomotorik, also dort, wo es um die Wahrnehmung und um die Augenbewegungen geht. Im Labor macht er mit mir einen kleinen Versuch. Mit einem Gerät, das etwas aussieht wie ein UFO, schwenkt er über meinem Kopf und hantiert so, etwas salopp gesagt, an meinen Hirnströmen umeinander. Und zeigt zum Beispiel, dass er meinem Hirn Befehl geben kann.
Das ist eine transkranielle Magnetstimulation. Das ist eine Methode, die wir brauchen während dem Experiment. Ganz einfach, das ist eine Metallspule, die kurzfristig das Magnetfeld erzeugen kann. Ihr seht jetzt, man kann sogar einzelne Finger machen, zu kumpen. Es ist so, dass man mit dem kurzzeitigen Magnetfeld einfach die Neuronen beeinflussen kann. Das kann nachher so Reizströme im Hirn induzieren und ist eine Methode, die erlaubt, kurzfristig gewisse Areale vom Hirn in ihrer Funktion zu hemmen.
Was hat das mit der Forschung rund um Synästhesie zu tun? Was kann man dann herausfinden bzw. sehen mit dem Gerät oder mit dieser Versuchsanordnung?
Was uns interessiert, ist, ob das Zielgebiet, das spezifische Areal im Hirn, ob das wirklich wichtig ist für die Synästhesie. Wir haben die Möglichkeit, jetzt mit dieser Methode das in einem vulnerablen Zeitintervall zu stören. Und wenn wir dort nachher keine Effekte oder Synästhesie können stören können, dann wissen wir, dass das Hirngebiet wichtig ist für die Ausbildung.
Also Sie können mich daran hindern, blau zu sehen, wenn ich einen A-Former habe?
Wir probieren das in diesem Experiment so zu machen, ja, genau.
Versuchspersonen, die tatsächlich stimuliert werden mit dieser transkraniellen Magnetstimulation, sollten dann beim entsprechenden Buchstab, der die Farbe auslöst, die man darauf konditioniert hat, eigentlich nicht mehr mit einer Schreckreaktion reagieren. Und Versuchspersonen, die in Placebo-Bedingung sind, sollten dann eben bei diesem Buchstab gleich noch mit dieser Schreckreaktion reagieren.
Synästhesie. Es wird intensiv daran geforscht, an diesen verknüpften Sinn. Ein paar Geheimnisse sind schon gelüftet. Ein paar Geheimnisse hat sie noch, Synästhesie. Auch für den Neuropsychologen Lutz Jenke von der Universität Zürich gibt es noch Geheimnisse.
Mich persönlich interessiert am meisten, ob es möglich ist, bei einem Nicht-Synästheten eine Synästhesie anzutrainieren. Gleichsam interessiert mich natürlich auch als Gegenbeweis, ob man eine Synästhesie abtrainieren kann oder verhindern kann, durch Eingriffe in das Gehirn und dergleichen. Das kann Vor- und Nachteile haben. Wenn wir zum Beispiel in der Lage wären, Synästhesien zu evozieren, könnte man das möglicherweise nutzen, um bestimmte Lern- und Gedächtnisfähigkeiten zu verbessern. Das wäre ein interessanter Weg, um das zu steigern. Auf der anderen Seite, wenn wir so etwas unterbinden könnten, wäre das ein Beleg dafür, dass wir auch merkwürdige Wahrnehmungen auslöschen können, die zum Beispiel im Zusammenhang von Schizophrenien uns oft quälen und wir nicht von denen loskommen. Also wir müssen gucken, wie wir Einfluss nehmen können auf diese interessante Wahrnehmungskette. Und da können wir dann eine Reihe von Schlussfolgerungen für die Klinik, aber mich interessiert insbesondere für den normalen Alltag, herausziehen.
Von der Theorie nochmal zu der Praxis. Der 25-jährige Biologiestudent Marc-Jacques Mechler von Zürich ist auch Synästhetiker. Für ihn ist die Synästhesie etwas ganz Normales und etwas ganz Faszinierendes. Mit ihm gehen wir zum Schluss noch einmal auf eine ganz spezielle Sinnesreise.
Ich mag mich erinnern, dass ich als Kind mir manchmal überlegt habe, was für eine Farbe ein gewisser Wochentag hat. Oder wieso ist der Mittwoch blau und der Samstag braun-schwarz. Als ich 15 war, habe ich in einer Zeitschrift über Synästhesie gelesen und auch eben, dass die Farben sind, wenn sie Musik hören, oder dass die Woche eine Form für sie hat. Und habe dann eigentlich gemerkt, dass ich das auch habe. Vorhin habe ich das eigentlich gar nicht wirklich bewusst wahrgenommen. Ich bin davon ausgegangen, dass die Farben irgendeinen Grund haben, aber als ich dann nachher die wissenschaftliche Erklärung gehört habe, ist mir bewusst worden, dass die Farben eigentlich unabhängig von aussen gekommen sind. Und die Monate haben für mich verschiedenste Farben, ganz unabhängig, wie sie sie in der Schule präsentiert haben. Und ich mag mich erinnern, als ich ein Kind war, also ein Schüler war, haben wir rechnen gelernt mit farbigen Zahlenstäbchen, die dann teilweise mit meinen Nummern nicht übereingestimmt haben und das hat mich gestört. Die Farbnuancen, die zum Beispiel ein Buchstaben oder eine Zahl hat, die bleibt immer die gleiche. Das gleiche gilt auch für Wochentage. Es kann aber sein, dass ein Wochentag, zum Beispiel der Montag, wenn ich viel arbeiten muss, ein bisschen dunkler wird, aber gelb bleibt er. Die Frage, welche Synästhesie man hat oder welche Synästhesie man kennt, kann man so eigentlich nicht beantworten, weil alle verschiedenen Sinne können miteinander verkoppelt sein. Es gibt Synästhesien, die offensichtlicher sind, wie zum Beispiel farbige Buchstaben oder Farben von der Musik. Dann gibt es aber auch Synästhesien, die sehr subtil sind, wie zum Beispiel der Klang von einer Farbe. Das ist nicht etwas, was man gerade automatisch merkt. Synästhesie zu erleben heisst auch immer zu entdecken. Und auch ich, der schon länger weiss, dass ich Synästhesie habe, entdecke immer wieder aufs Neue Synästhesie. Wenn ich Musik höre, dann sehe ich eine Form, die sich bewegt. Manchmal grösser, manchmal kleiner. Ich sehe eine Farbe, die auch in verschiedenen Helligkeiten daherkommt. Ich kann die Musik, wenn ich mich darauf konzentriere, abschlecken so quasi und habe dann einen Geschmack oder auch einen Geruch in meinem Maul oder in meiner Nasenhöhle. Ebenso hat die Musik Oberflächenstruktur, die ich eigentlich kann wie abtasten. Buchstaben und Zahlen, die haben ein Geschlecht, einen Charakter, zusätzlich zu der Farbe, zum Beispiel das 4, das ist blau, eine gutmütige Frau, während das 6 ist schwarz, männlich und eher so ein bisschen rüppelig. Gerüche haben auch eine Farbe, unabhängig davon, woher der Geruch kommt. Also der Geruch von einer blauen Blume muss nicht unbedingt blau sein, der kann auch total eine andere Farbe haben. Aber die Farbe, die ich dann sehe, wenn ich die spezifische Blume schmücke, die bleibt immer die gleiche. Wenn ich an die Woche denke, dann sehe ich wie ein Oval. Und auf dem Oval kann ich eigentlich rumlaufen. Das Oval ist nicht schön gleichmäßig und die Wochentage sind darauf eingezeichnet. Ein paar sind grösser, ein paar sind kleiner. Wie zum Beispiel das Wochenende ist ein bisschen breiter als die anderen Tage. Beim Jahr ist das Gleiche, da sehe ich auch wie so ein bisschen verformtes Oval von meinem geistigen Auge. Und die sind auch farbig und ich sehe auch, wo ich gerade bin, dort drauf. Geruch und Geschmack. Wir haben im Schweizerdeutschen ein Wort fürs Verb, schmücken. Das ist etwas, das sehr, sehr zusammenhängt, oder? Das ist sehr schwierig auch für jeden Nicht-Synästhetiker zu trennen. Wörter haben für mich auch einen Geschmack oder Geruch. Das spielt ja beides ein bisschen mit. Ich selber kann den Geschmack von einem Wort nicht klar in Wort fassen. Wörter werden für mich oft durch die Anfangsbuchstaben eingefärbt. Die geben dann so ein bisschen wie einen Grundton. Und dann gibt es noch andere Buchstaben, die dann auch noch ein bisschen mitspielen. Bei längeren Wörtern gibt es ein riesen Farbenquirr eigentlich. Da kann ich nicht sagen, das ist jetzt rot, das ist blau, das ist dann rot, blau, grün, rot. Vielleicht, wenn ich das müsste so ausformulieren. Das Wort weiss ist für mich auch weiss. Es gibt gewisse Worte, die eine starke Assoziation hervorrufen zu einer realen Farbe, wie das Wort Bier, Gras, Sonne. Die sind stark geprägt durch eine farbliche Erfahrung, die ich mit diesen Worten mache. Und die nehmen dann eigentlich auch eher die Farben an. Aber es sind nur ein paar wenige, die wirklich klar mit der Farbe im Zusammenhang sind. Wie zum Beispiel grün. Das ist für mich einfach grün. Das ist auch bei den Monaten so. November ist für mich einfach rosarot. Durch und durch. Und das mag sein, weil ich das Wort November schon gekannt habe, bevor ich die einzelnen Buchstaben von dem Wort gekannt habe. Das ist eigentlich wie die Farbe gegeben worden ist in das Wort und Buchstaben jetzt nicht mehr ausrichten können. Das bewusste Erleben ist bei Synästhesie sehr wichtig. Wenn man nicht auf die Musik hört, wenn man etwas liest oder so, dann hört man eigentlich die Musik nicht bewusst und sieht darum auch keine Farbe. Wenn man aber wirklich Musik hört, mit Augen zu und sich überlegt, wie sieht das aus, dann ist die Synästhesie und ihre Formen und Farben da und das kann man nicht abschalten. Man kann aber wieder das Buch anfangen lassen und Musik in den Hintergrund rücken lassen und dann wird sie eigentlich wie ignoriert. Und ich habe es schon oft probiert, wirklich keine Farbe, aber es bleibt immer irgendeine Form, immer irgendeine Farbe. Synästhesie stört grundsätzlich eigentlich nicht. Synästhesie kann manchmal ein bisschen verwirren. Ich erzähle dir gerne von den farbigen Trams in Zürich. Ich habe oft die Zähne gebraucht. Die Zähne ist rosarot. Und das passt für mich einfach nicht. Und darum habe ich die Zähne auch nicht so gern. Das stört es ein bisschen. Synästhesie kann manchmal auch wie eine kleine Reizüberflutung bringen, wenn man zum Beispiel nicht gefasst ist und ein grosser Lärm kommt. Ich verschrecke immer wahnsinnig, weil dann wie so eine farbige Wand plötzlich auf einem zukommt. Aber das sind eigentlich Nebensächlichkeiten jetzt in meinem Leben. Die farbigen Rechenstäbli, die eigentlich verschiedene Farben haben, haben mich sehr gestört und sind für mich mehr hinderlich als hilflich gewesen. Es wäre eigentlich viel gescheiter, wenn man Kind oder als Synästhetiker unter dem Kind selber die Stäbli anmalen würde lassen, dass sie die Konnektion Farbe und Zahl selber erarbeiten können. Und das Problem ist einfach, dass im heutigen Schulsystem Synästhesie unbekannt ist und dementsprechend auch auf die synästhetisch begabten Kinder keine Rücksicht genommen wird. Die Frage nach dem Gedächtnis wird immer wieder gestellt. Ich selber glaube, dass die Synästhesie mir hilft, um Sachen schneller zu lernen. Die oft zitierten Telefonnummern. Jede Telefonnummer hat einen Farbencode. Das ist wie ein Geschichtchen in sich selber mit einzelnen Charakteren, die da mitspielen. Die kann ich ziemlich schnell lernen. Das 079, da sind wir so, da haben wir so den gräulichen Bereich vom 0 und 7. Und da kann das dann entweder noch orange sein, wegen dem 8. von orange, das ist jetzt noch ein Zufall. Oder 7 ist dann grau-grau, das wäre dann die Migros. Und dann fängt es an, 2-7-7, da sehe ich gerade irgendwie so 2, wo hinter der, vor der grossen Wand 7 steht, weil die auch irgendwie ein bisschen wie grau sind. Und dann kommt vielleicht das 3-3, das ist dann schon wieder eher wie ein Grasig, wo dort ist. Und dann geht es dann wieder drauf auf 8-3, das ist dann so irgendwie, wie so ein Dach vom 8 aufs 3 runter, so orange-grünlich. Ich fände es sehr interessant, einen Tag mal ohne Synästhesie zu sein, einfach um den Kontrast zu haben, wie es wirklich ist ohne die Farbe. Ich stelle mir das zwar langweilig vor, aber die anderen Menschen leben eigentlich auch sehr gut damit.
Wenn Töne nach Vollraum schmücken, Synästhesie oder das Leben mit verknüpften Sinn. Sie haben eine Wiederholung von einem Doppelpunkt von der Christine Schultes gehört. Übrigens, in der Zwischenzeit ist das Forschungsteam mit dem Nicolas Rothen von der Uni Bern, wo wir in der Sendung gehört haben, zu weiteren Resultaten gekommen. Die Forschungen zeigen, dass Synästhetiker tendenziell kreativer sind als andere Menschen und dass sie auch ein besseres Gedächtnis haben.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.